Hi und herzlich willkommen zum BPP Creativity Podcast. Mein Name ist Caleb Ridgway und ich helfe Fotografinnen und Fotografen dabei, zu ihrer wahren Stärke heranzuwachsen. In dieser speziellen Interviewserie spreche ich mit ausgewählten Personen über Themen rund um die Fotografie, deren Beweggründe und vieles mehr, das für dich und mich spannend und wissenswert ist. Ich freue mich, dass du zuhörst.
Hallo lieber Martin, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist und ich glaube, es wäre gut, damit die Leute verstehen, wer du bist und was du machst, wenn du dich kurz vorstellen würdest und kurz über dich was erzählst.
Ja, voll gern. Hallo Caleb, mein Name ist Martin Dörsch und ich bin seit circa 2008 selbstständig, komme so aus der Print- und Grafikrichtung, habe mich dann aber immer mehr Richtung Fotografie und Bewegtbild bewegt, gleichzeitig auch ganz, ganz viel im Education-Bereich, also zum Beispiel für die Älteren unter uns. Ich bin seit 2010 schon bei LinkedIn Learning, was damals noch Video to Brain war, und habe dort ganz, ganz früh schon Lightroom Classic und Photoshop-Videos gemacht, damals sogar noch auf DVD produziert und mittlerweile auch sehr stark in den KI-Topf reingefallen. Und dazwischen sind jetzt natürlich ungefähr 16 Jahre und da hat sich natürlich einiges getan bei mir.
Verstehe. Wenn ich dich auf einer Veranstaltung vorstellen müsste, wie würde ich das am besten in 3 Sätzen tun?
Martin ist Content Creator und Educator. Er ist immer quasi auf der Suche danach, Workflows zu verbessern, zu beschleunigen, auch mit neuen Technologien wie zum Beispiel KI, und versucht aber auch immer auf bestehendes Wissen aufzubauen und die Grundlagen zu setzen, dass man quasi auf dem selbst quasi aufbauen kann und damit quasi selbst ermächtigt wird, sich entsprechend gut weiterbilden zu können.
Viel mehr als 3 Sätze, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Danke dir. War das dein ursprünglicher Plan oder was war dein ursprünglicher Plan für dein Leben und wie weit bist du von dem Plan abgewichen oder ist es exakt das, bist du überhaupt nicht abgewichen?
Aha, ich bin absolut weit von meinem ursprünglichen Plan abgewichen, weil wenn ich jetzt gerade zurückschaue, habe ich Innenraumgestaltung und Möbelbau in der Schule gelernt und habe mich dann durch verschiedene Umstände neu strukturiert, neu aufgestellt, bin dann in den Medienbereich reingefallen in meinem Studium und von da an, muss man sagen, war der Weg definitiv nicht geradlinig. Ich habe immer unterschiedlichste Dinge ausprobiert und quasi links und rechts geschaut, was einfach so geht. Und das Schöne ist, das merkt man quasi erst schon im Nachhinein, diese einzelnen, ich nenne es mal Umwege, die ich dazwischen gemacht habe, von denen profitiere ich jetzt immer mehr, weil ich so unterschiedlichste Dinge miteinander kombinieren kann und auch die Querverbindungen unglaublich gut aufbauen kann.
Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt alles hin? Also, weil das hört sich ja schon so ein bisschen für mich an, als hättest du sehr viel ausprobiert in deiner Laufbahn.
Ich schmeiß jetzt alles hin, hat es eigentlich nie gegeben, durch das, dass ich eben sehr, sehr viele verschiedene Standbeine gehabt habe. Man kann es eher so sagen, wenn ich jetzt nicht die verschiedenen Standbeine gehabt hätte und jetzt zum Beispiel nur auf einen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber einen sehr großen Grafikfirmenbetreiber gesetzt hätte, dann würde es mittlerweile quasi mein Business nicht mehr geben. Und so war es für mich eigentlich immer sehr gut, dass ich mit dem marktüblichen Auf und Abs relativ gut quasi umgehen konnte, weil ich verschiedenste Kunden, verschiedenste Interessenbereiche, verschiedenste Weiterbildungsformate und damit natürlich auch immer verschiedene Einnahmequellen hatte.
Das heißt, du bist schon so ein bisschen ein Tausendsasser, wie man das so sagt, oder?
Wahrscheinlich ja, wobei für mich, also ich bin jetzt schon weggekommen von dem, dass ich quasi alles mache und schaue, dass ich mich eher auf gewisse Bereiche mehr fokussiere. Was aber immer wieder spannend ist, und das ist auch so, dass ich erst mit der Zeit gehört habe, Leute schätzen unglaublich, dass ich mir neue Tools oder neue Workflows sehr schnell quasi drauf schaffen kann und verstehen kann und dass ich das aber auch gleichzeitig unglaublich gut quasi den Leuten auch wiederum beibringen kann. Sprich, wenn jetzt wer sagt, hey, wie könnte man XY umsetzen, was ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe, dann kann ich mir das sehr schnell mit dem bestehenden Wissen quasi zusätzlich mit dem neuen Wissen kombinieren, verknüpfen und auch gleichzeitig immer so bei mir der Zugang, dass ich den Leuten dann erklären kann, wie ich dann zum Ergebnis komme.
Bei all den Sachen, die du gemacht hast, was würdest du sagen, ist eine Sache, die die meisten Menschen nicht über dich wissen?
Ich glaube, ich habe allgemein das Problem durch das, dass ich so viele Sachen mache, dass sehr viele Leute nicht wissen, was ich alles kann. Und erst quasi im Training ergibt es sich oder im Job, je nachdem, was das jetzt ist, ob es ein Trainingskunde ist oder quasi ein normaler Fotografie- oder Videokunde und Job, verstehen sie oder sehen sie, dass ich viel, viel mehr kann, als sie eigentlich glauben, dass ich kann. Und das ist sowohl toll, wenn ich quasi dann bei den Kunden bin, aber gleichzeitig natürlich zur Eigenwerbung unglaublich schwierig, weil ich mir ganz, ganz schwer tue, dass die Leute verstehen, was ich alles mache.
Das ist ein guter Punkt. Was würdest du sagen, ist deine Kernkompetenz und was unterscheidet dich wirklich von anderen?
Meine Kernkompetenz ist wahrscheinlich wirklich der Punkt, dass ich anderen Leuten unglaublich gerne dabei helfe, dass sie besser werden. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwammig ist. Aber es gibt mir, und das ist etwas, das ich quasi auch im Laufe der Zeit erst so richtig gemerkt habe, es gibt mir unglaublich viel, wenn Leute zu mir kommen und wenn ich ihnen helfen kann, dass sie ihr Wissen oder ihre Fragen im Trainingsbereich quasi lernen, verstehen und damit weiterarbeiten können. Oder wenn ich im Auftragsbereich Fotografie oder Videografie bin, dass ich ihnen dort etwas bieten kann, was sie eigentlich vorher gar nicht selbst formulieren konnten, was sie haben wollen, was ich aber dann verstehe und ihnen das eigentlich geben will, was sie vorher quasi gar nicht sagen konnten, falls das irgendwo Sinn macht.
Mhm. Gibst du eigentlich auch Coachings, also so One-to-One-Coachings oder irgendwie sowas?
Das ja, lustigerweise hatte ich das erst vor 3 Stunden. wo ich von hier aus, also ich bin in Linz in Österreich zu Hause, quasi nach Salzburg eine Fotografin in diesem Fall gecoacht habe. Und gestern war ich in einem anderen Bundesland hier und habe einen größeren Fotografen das Thema KI und KI-Workflows weitergegeben. Also ich bin sowohl bei den Leuten vor Ort als auch online da wirklich breit aufgestellt.
Du bist ja ziemlich tief in dem Thema KI auch drin. Was würdest du sagen, welche Denkweise braucht man heute, um langfristig erfolgreich zu sein?
Im Grundprinzip kann man es relativ leicht sagen, man muss mit Änderungen umgehen können. Und also das ist so die Pro-KI-Richtung, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt quasi mit KI-Workflows vereinfachen, ich möchte mit KI neue Kunden gewinnen, ich möchte vielleicht überhaupt neue Businessfelder aufmachen. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, wo man einfach dieses KI-Mindset braucht, um mit Veränderungen leben zu können. Auf der anderen Seite entdecke ich aber auch immer mehr, dass dieses KI-Pendel, wenn man so möchte, oder dieses Pendel, was sehr, sehr Richtung KI ausschlägt, auch zwangsläufig in die andere Richtung ausschlagen muss. Und hier gibt es extrem viele Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie man genau gegen, unter Anführungszeichen, gegen KI arbeiten kann, also weg von KI und den Leuten das echte Fotografieren zum Beispiel oder auch das echte Business und das Menschliche zeigen kann. Also für mich ist so, es gibt nicht, also man muss für sich selbst so ein bisschen finden, was ist so mein Zugang, wo möchte ich sein, möchte ich einfach ausprobieren, was mit KI alles möglich ist und da geht unglaublich viel. Da brauche ich aber auch dieses Mindset, dass sich Dinge sehr, sehr schnell ändern oder zurückbesinnen auf was ist echt, was sind zum Beispiel Dinge, die ich als Fotograf oder Fotografin anbieten kann, die jetzt vielleicht Junge, die jetzt rein in dem KI-Umfeld sind, quasi nicht anbieten können. Und ich würde mal sagen, ein schönes, echtes, analoges Bild, wo vielleicht dahinter sogar das Negativ auf dem ausgedruckten Bild mitgegeben wird, das ist etwas, das gerade die junge Generation gar nicht kennt oder nicht mehr kennt. Und da könnte man definitiv einen Business Case rundherum schrauben.
Würdest du sagen, dass das besonders schwer ist in der heutigen Zeit, diese Einstellung zu vertreten?
Diese Einstellung ist wahrscheinlich schon immer schwer gewesen, dass man quasi sich auf neue Dinge einlässt. Wichtig aktuell ist einfach nur, dass die Beschleunigung, die Geschwindigkeit allgemein, mit der wir uns jetzt quasi in dieser Zeit bewegen, immer, immer schneller wird. Und man muss oder man sollte sich im Klaren sein, dass Dinge, die man heute kann oder glaubt zu können, weil man jetzt irgendwie Prompt-Engineer ist, was mittlerweile total obsolet ist, dass das einfach im nächsten Moment einfach vorbei sein kann. Und das ist wahrscheinlich das Schwierige, mit dem man umgehen lernen muss.
Würdest du sagen, ab wann würdest du sagen, Leben wir in einer AI-First-Welt?
Definiere AI-First.
Ich würde sagen, auf jeden Fall 60-70% aller Tätigkeiten irgendwie, also der Tätigkeiten, von denen wir jetzt quasi täglich arbeiten mit erledigen, KI unterstützt oder völlig KI übernommen ist.
Wahrscheinlich schon jetzt, wenn wir uns darauf einlassen würden. Also gerade jetzt mit OpenClaw hat man schon gesehen, dass da unglaublich viel jetzt schon ginge. Und wenn das jetzt jemand mit, also in einer One-Man-Show umsetzen kann, dann muss uns das klar sein, dass das die großen KI-Companies, zumindest in deren Labore, alle schon haben. Und die Frage ist jetzt weniger, ab wann das der Fall ist, sondern eher, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Und bleibe ich stehen und sage, ich habe es schon immer so gemacht und mache jetzt immer so weiter, was vielleicht nicht ganz so klug ist, oder überlege ich mir, welche Tools, welche Gedanken und Workflows schaue ich einfach, dass ich in meinen Alltag integriere, die mir ja quasi selbst weiterhelfen. Und es heißt nicht, nur weil alles jetzt Richtung KI geht, dass man selbst auch alles mit KI machen muss, aber man muss sich im Klaren sein, was man gewinnt bzw. verliert, ob man quasi Richtung KI geht oder auch nicht Richtung KI.
Was würdest du sagen, ist dein Grundprinzip, wenn du mit Teilnehmern deiner Webinare und Workshops arbeitest?
Es gibt verschiedene. Was für mich ganz essentiell wichtig ist, ist, dass es eine Interaktionsmöglichkeit gibt. Denn im Unterschied von einem Webinar zu einem Video ist halt einfach, dass man den Vortragenden oder die Vortragende fragen kann. Und das ist die riesengroße Chance von Live-Veranstaltungen. Ob die jetzt quasi online oder in real life sind, ist relativ egal. Aber einfach die Chance zu geben, nämlich wirklich aktiv fordere ich das von meinen Teilnehmern normalerweise ein, dass sie mir Fragen stellen, damit man quasi in diese Interaktion gehen kann und dass man quasi als Teilnehmer oder Teilnehmerin wirklich was zurückbekommt. Das ist einmal so der eine Punkt, so ganz auf dem Handwerksmäßigen, sage ich mal. Und der zweite Punkt ist, dass ich immer versuche, dass ich Grundlagenwissen quasi reingebe und auf dieses Wissen quasi aufbaue, sodass wir quasi am Anfang Leute abholen, die vielleicht in einem Thema noch nicht so drinnen sind, aber zum Schluss hin das Level so nach oben anzieht, dass auch die Leute, die schon wirklich tief drinnen sind in der Thematik, dass die auf jeden Fall auch was mitnehmen können. Und so hat quasi jeder was davon. Die quasi neu anfangen, bekommen so eine Grundlage, können dann schauen, wo die Reise hingeht. Die quasi schon Wissen haben, haben vielleicht die Möglichkeit, Grundlagen neu zu lernen oder wieder zu lernen und bekommen dann zum Schluss hin quasi das Wissen, was auf ihrem Level ist, auch noch einmal präsentiert und haben davon natürlich auch was.
Also man hört auf jeden Fall raus, dass du sehr viel Wissen zu haben scheinst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dem auch so ist. Und dass du es auch gerne weitergeben möchtest. Gab es irgendjemanden in deinem Leben, der dir so geholfen hat, wie du jetzt scheinbar gerne anderen helfen möchtest?
Wahrscheinlich, auch wenn es kitschig klingt, ist das wahrscheinlich meine Mutter, die auch sehr dieses, ich nenne es mal Helfersyndrom hat, und das habe ich dann wahrscheinlich mitbekommen. Und wenn man es quasi weiterzieht auf das, was bei mir dann das Ganze eigentlich so ausgelöst hat, war dann im Studium habe ich bei einem amerikanischen Photoshop-Contest mitgemacht, beim Deke McLeland, den vielleicht der eine oder die andere kennen, und habe dort den ersten Platz bei diesem Contest gewonnen, damit quasi eine Lynda.com-Jahresmitgliedschaft bekommen, eine Kamera, einige Bücher und anderes Zeug. Aber das wirklich Interessante war dann, dass ich quasi ein Jahr lang Lynda.com gehabt habe, was mittlerweile LinkedIn Learning ist. Und hier habe ich mir unglaublich viel Wissen quasi selbst beigebracht, so in meiner Freizeit. Und darum würde ich sagen, Deke McLeland ist ein ganz essentieller Part auf meinem Leben gewesen, also auf meiner Lebensreise gewesen.
Ja, cool. Ist bei mir, wie heißt er? Joel Grimes, kennst du bestimmt?
Yes.
Von dem habe ich, glaube ich, jedes Tutorial gesehen. Also den Typ habe ich verschlungen einfach irgendwie. Und dann habe ich den letztes Jahr auf einer Messe in London habe ich ihn persönlich getroffen. Das war auch super witzig einfach.
Da gibt es übrigens einen kleinen Fun-Fact, den viele Leute nicht wissen. Joel Grimes ist eigentlich farbenblind, beziehungsweise leicht farbenblind. Und
ja,
deshalb hat er so einen Stil, weil er einfach nicht weiß, wie die Farben wirklich ausschauen. Und er nimmt immer die Dynamik raus. Und was da einfach spannend ist, nur weil man auf dem ersten Blick vielleicht etwas nicht hat, was alle anderen haben, heißt das jetzt nicht, dass das schlecht ist, sondern man kann das Ganze umdrehen und damit quasi einen eigenen Look und einen eigenen Stil rauskriegen.
Und viel Geld damit verdienen.
Ganz genau.
Also das hat ja bei ihm funktioniert auf jeden Fall. Was frustriert dich am meisten, wenn du mit Selbstständigen arbeitest?
Vielleicht ein Part, dass Selbstständige sehr oft, zumindest hier bei uns in Österreich, so im Fotografiebereich, die Vorstellung haben, dass sie sich alles selbst machen müssen und für alles selbst irgendwie verantwortlich sind, im Sinne von, ich bin selbstständig, ich mache jetzt meine Webseite selbst, ich mache jetzt meinen Steuerberatungsdinge selbst und vielleicht daneben fotografiere ich noch ab und zu selbst. Und sie verstricken sich viel zu oft in Arbeiten, die sie eigentlich quasi nicht wirklich hundertprozentig können und damit einfach das Potenzial auf der Straße lassen, für was sie eigentlich ursprünglich sich selbstständig gemacht haben, sagen wir mal zum Fotografieren. Und das ist etwas, was mich persönlich eigentlich, muss man fast sagen, stört, dass man nicht Dinge, die man nicht hundertprozentig gut kann, auslagert, sondern schaut, dass man möglichst alles irgendwie selbst macht. Und ja, Potenzial wird hier extrem verschenkt.
Das heißt, du würdest sagen, dass quasi die ungenutzte fotografische Zeit das höchste verschenkte Potenzial ist bei den Fotografinnen und Fotografen.
Durch das, dass man eben Zeit dort verliert, wo man eigentlich sein Herzblut nicht hat, sagen wir mal Steuerberatungswahnsinn oder wie auch immer, dass man dann diese Zeit nicht dort hinein investieren kann, wo man eigentlich gerne sein möchte, nämlich in der Fotografie, in der Bildbearbeitung oder was das dann auch immer sein soll.
Wir haben ja schönerweise beschlossen, dass wir gemeinsam zwei Webinare machen und eine Live-Veranstaltung dieses Jahr bei Fotografie im Fokus. Magst du kurz was über diese beiden Webinare und also die Themen der beiden Webinare und das Thema bei der Offline-Veranstaltung sagen?
Super gerne. Also das eine Thema ist Photoshop im eigentlichen Sinne, aber mit dem kleinen Twist, dass ich gesagt habe, eben genau aus diesem Aspekt, ich möchte quasi live Dinge herzeigen und das Maximale für die Teilnehmerinnen herausholen, dass vorab Fragen bzw. Beispiele an mich geschickt werden können und ich zeige dann her, wie ich jetzt an das Thema herangehen würde. Der Plan ist, dass ich dann auch erkläre, quasi irgendwelche Grundlagen zum Maskieren zum Beispiel und in diesem Zuge an diesen Projekten arbeite und herzeige, was man damit machen kann. Also eine halb interaktive Veranstaltung mit eigenen, also mit den Beispielen der Teilnehmerinnen.
Ja.
Das ist einmal so das erste Thema. Das zweite Thema ist dann quasi der Bereich KI in der Fotografie und was man da alles so machen kann, im Sinne von welche Tools verwenden schon KI, wie kann man damit arbeiten, quasi so diese klassischen Fototools, allerdings auch weiter darüber hinaus, was es für Möglichkeiten gibt, dass man quasi KI-Tools für Marketing einsetzen kann, für Ideenfindung, für Konzeption und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, so ein größerer Blick auf das KI-Thema, auch wiederum mit dem Hintergedanken, um zu zeigen, was da draußen so möglich sein kann, auch wiederum das Mindset zu geben. Und bei der Veranstaltung geht es auch quasi so ein bisschen in die andere Richtung, einfach hier zu zeigen, was ist möglich oder welche riesengroßen Vorteile kann man heutzutage haben, wenn man quasi nicht mit KI arbeitet. Also wiederum das Pendel auf der anderen Seite, welche Chancen gibt es dort? Wie schaut es dann aus, wenn es eben dann schon Kennzeichnungspflicht kommt erst im August. Aber wenn man dann sagt, okay, die Daten, die ich meinen Kunden zur Verfügung stelle, sind quasi nicht mit KI bearbeitet. Das sind echte, handwerkliche Daten. Wie kann ich das Kunden quasi zeigen, dass das ein wirklicher Mehrwert ist? Welche argumentatorischen Wege brauche ich, damit ich den Kunden nämlich auch erklären kann, was das für ein riesengroßer Vorteil ist, wenn man beispielsweise echte Produkte mit echten Fotos und echten Menschen fotografiert und jetzt nicht immer diesen, okay, mach mir da schnell einen AI-Slop, was auch immer, Ding raus. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man quasi wissen sollte, damit man eben gegen dieses immer schneller werdende KI-generierte Zeug, nenne ich es mal, wobei ich das auch sehr, sehr positiv finde gleichzeitig, aber in diesem Fall, dass man einfach wirklich sieht, welche Möglichkeiten hat man, wenn man aktiv KI nicht einsetzen möchte. Und wo muss man aber auch aufpassen im Workflow, dass man eben auch wirklich nicht KI einsetzt, damit es wirklich von vorne bis hinten stimmig ohne KI quasi durchgeht.
Das heißt, das ist im Prinzip, der Offline-Event ist tatsächlich dann auch für Leute, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf KI und den ganzen Wahnsinn, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, aber ich sehe mir jetzt so ein bisschen die Fälle wegschwimmen, weil ich das Gefühl habe, in der AI-First-Welt wird alles nur noch darum gehen, wie ich möglichst schnell, möglichst einfach mit KI Bildmaterial oder Filmmaterial herstellen kann. Und du sagst, nee, es gibt auch die andere Seite des Spektrums und die wird, je stärker KI wird, desto stärker wird diese auch, wenn man weiß, sie richtig zu besetzen.
Ganz genau. Und gleichzeitig macht es eben auch keinen Sinn, sich jetzt vollkommen zu verschließen und sagen, das ist blöd und ich kenne mich nicht aus in KI, sondern man braucht ein gewisses Grundvokabular und auch ein gewisses Grundwissen, sei es jetzt um rechtliche Aspekte, Datenschutz, Urheberrecht, was da ist oder auch nicht, verschiedene andere Themen, dass man einfach auch wirklich in einem Kundengespräch echte Argumente hat, warum man diesen nicht KI-Weg geht und was das für Kundinnen auch wirklich für Vorteile hat.
Okay. Ich habe mir noch mal eine Frage zu dem Photoshop-Webinar, weil du gesagt hast, Sachen einreichen, die dann besprochen werden, die du dann quasi nachbaust. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie ein geiles Composite gesehen irgendwo im Internet und ich schicke das jetzt an Martin und sage hier, ich würde gerne wissen, wie das gemacht ist und dann basteln wir das quasi nach oder du erklärst das oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder geht es um eigene Projekte, wo ich ein Problem habe und sage hier, ich würde das gerne umsetzen, ich kriege es aber irgendwie nicht sauber hin?
Es ist eine Mischung aus beiden.
Okay.
Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie irgendwas Cooles gesehen im Internet und wie könnte man das machen? Ich kann jetzt wahrscheinlich jetzt irgend so ein High-End-Compositing nicht innerhalb von 2 Stunden, ja wahrscheinlich schon, aber dann haben halt alle anderen, die das jetzt nicht wollen, quasi irgendwie so gähnende Leere da.
Ja.
Ich meine, man lernt da auch dazu. Das können wir, also das auf jeden Fall ist dabei. Da picke ich mir dann quasi einzelne Aspekte raus, die man quasi herzeigen kann. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man quasi so dieses Gefühl hat, der Workflow, den ich da jetzt mache, so vom Import in Lightroom oder Capture One und dann gehe ich irgendwie nach Photoshop raus und komme vielleicht wieder zurück oder auch nicht, kann man da irgendwas schnell oder besser machen? Oder auf was muss ich quasi hier genau bei diesem Sprung aus der RAW-Welt in die Pixel-Welt beachten, sei es jetzt irgendwelche Farbmanagement-Einstellungen, dass ich nicht jedes Mal wieder eingebettetes Profil übernehmen, ja, nein, ich weiß nicht, auswähle in Photoshop. Mhm. Also auch genauso über solche Dinge würde ich mich auch freuen. Und wir können es, also ich würde jetzt da jetzt kein Name-Dropping machen und sagen so, haha, Peter hat jetzt wiederum irgendwie ein Ich-kann-nicht-retuschieren-Thema reingeholt, gar nicht, sondern wirklich die Aufforderung, nutzt die Chance, dass ihr einfach Probleme oder Themen, die ihr schon lange mit euch mitschleppt und irgendwie nicht wisst, wem ihr geben könnt, dass ihr diese Dinge quasi reinschickt zu mir und dann können wir uns das gemeinsam anschauen, wie man hier im besten Fall den optimalen Workflow findet.
Mhm. Für wen würdest du sagen, sind diese Webinare konkret?
Für alle, die interessiert sind. Ich sage mal, im Photoshop-Bereich für sowohl Einsteigerinnen, also mit großen I natürlich, also auch Leute, die sich schon gut auskennen, weil ich merke sehr oft gerade Leute, die sehr lange schon in Photoshop arbeiten, die bekommen zwar gute Ergebnisse raus am Ende, aber sehr oft ist der Weg dorthin nicht der perfekteste, flexibelste, modernste.
Mhm.
Und da kann man wirklich viel dazulernen, wenn man offen ist. Das KI-Seminar oder der KI-Webinar-Bereich eigentlich für jeden, der so sehen möchte, was so möglich ist und wo es Anknüpfungspunkte an den bestehenden Workflow gibt oder geben könnte und auch so ein bisschen über den Tellerrand drüber blicken, was es für verschiedene Tools gibt. Und keine Angst, ich weiß jetzt ganz sicher nicht mehr alle Tools, aber ich kann einfach einige Tools aus meiner eigenen Praxis, also aus meinem eigenen täglichen Leben, aber auch von dem, was ich von Fotografinnen immer wieder sehe, was die für Fragen und Anforderungen haben. Also die Dinge bringe ich rein. Also da würde ich sagen, ganz, ganz breit das Zielpublikum, das heißt jeder, der eigentlich Interesse hat, hier mehr zu erfahren. Und in Hamburg dann, da würde ich sagen, Leute, die ein Handwerkzeug sehen und bekommen möchten, damit man das Handwerk Fotografie in einer KI-Zeit auf, ich sage mal, das Stockerl hebt, wo es einfach hingehört.
Sehr cool. Gibt es falsche Erwartungen, die man besser nicht haben sollte, wenn man eine dieser Veranstaltungen besucht?
Ich sag aus Erfahrung zu KI-Workshops oder Präsentationen oder Keynotes, die ich habe, man darf im KI-Bereich, egal ob das jetzt bei mir ist oder bei wem auch immer, wenn man dorthin geht, nicht die Erwartung haben, dass die Leute alles können, weil die Zeit ist schon unglaublich lange vorbei, dass man sagt, ich weiß, wie KI, welche KI-Tools es da draußen gibt und ich zeige euch jetzt die besten drei. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst ein sehr gutes KI-Tool hat, was konkret ich jetzt nicht kenne, ist heutzutage unglaublich hoch. Umgekehrt ist es aber so, durch meinen Ansatz, dass ich quasi dieses Grundwissen geben möchte und dieses Mindset, wie man mit KI arbeitet, kann man das dann mitnehmen und in seinem eigenen Workflow, den man hat, definitiv ansetzen und dort wiederum entsprechend weiterkommen.
Mhm. Würdest du sagen, dass Geschwindigkeit in der heutigen Zeit ausschlaggebend mit darüber sein kann, ob ich einen Job kriege oder nicht?
Ja, ich würde aber auch gleichzeitig sagen, dass Geschwindigkeit in der heutigen Zeit dafür ausschlaggebend ist, dass man schneller ausbrennt als früher. Und genau diese Balance muss man wahrscheinlich auch für sich selbst finden. Und da werde ich definitiv auch was dazu sagen. Denn je schneller die Tools werden und je schneller auch der Update-Zyklus oder ein neues Tool kann neue Dinge, quasi dieser Zyklus einfach immer mehr beschleunigt, umso mehr muss man auch auf sich selbst achten und schauen, dass man quasi selbst nicht verbrennt, weil sonst bringt einem das Ganze nichts.
Hm. Was ist der Unterschied zwischen kostenlosem YouTube-Wissen und deinen Formaten, Webinare und Workshop? Warum muss ich unbedingt zu dir?
Weil es einzigartig ist, wenn man mit mir etwas hat. Ha! Nein, das Thema ist, heutzutage findet man auf YouTube alles, hands down alles. Hm. Das Problem ist nur, man muss wissen, nach was man sucht. Und gerade wenn man sich jetzt irgendwo ein neues Thema selbst anlernt oder aneignen möchte, dann fehlt einem meistens einfach das Vokabular. Beziehungsweise noch ein größeres Problem, wenn man schon ein paar Dinge hat oder ein paar Dinge weiß in einem Themenbereich, dann kickt der Dunning-Kruger-Effekt relativ schnell rein und man glaubt, hey, ich bin total der Spezialist, weil ich weiß schon alles und jetzt gehe ich einfach genau diese Richtung in YouTube weiter. De facto ist es aber so, dass man wahrscheinlich die Grundlagen nicht weiß und wahrscheinlich links und rechts daneben nicht weiß, was es sonst noch alles geben sollte, was man so wissen sollte, damit man quasi auf einem soliden Fundament sein neues Wissen aufbaut. Und da ist es bei mir so, ich sage mal, in einem Einzeltraining oder jetzt auch in einem Webinar, ich bekomme, und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Gabe von mir, ich bekomme sehr schnell mit, welches Wissen wirklich da ist. Und wo links und rechts auf diesem Pfad, den man sich quasi eingetrampelt hat, wo links und rechts einfach Wissen fehlt. Und wenn ich das verstehe, was einfach mein Gegenüber quasi noch nicht so gut weiß, dann kann ich sehr gut diese Lücken ausbessern, dass der Pfad, auf den man jetzt quasi geht, vielleicht kürzer wird, vielleicht geradliniger, schneller zu gehen, flexibler wird. Und das ist wahrscheinlich der große Vorteil, den ich meinen Trainings gegenüber immer mitgeben kann.
Das heißt, du würdest sagen, das ist eher wie eine Art Mini-Coaching als jetzt so eine Art Standard-Webinar oder sowas.
Also ganz genau. Bei mir ist es übrigens auch nie so, egal ob ich jetzt Präsentationen habe oder Webinare oder Kurse, ich habe jetzt eigentlich nie irgendwelche Präsentationen dabei und bei mir ist immer alles live und hands-on, sprich, ich muss zwangsläufig auf Fragen eingehen, ich muss zwangsläufig Dinge erklären und das ist wahrscheinlich was auch so ein bisschen mein USP ist, dass ich einfach mich Kopf voran reinwerfe und unter Anführungszeichen hoffe, dass ich dann aus dem Ganzen wieder rauskomme, aber bis jetzt hat es immer funktioniert.
Cool, sehr schön. Welche Entscheidung würdest du sagen, hat dein Business am meisten vorangebracht?
Die Entscheidung, dass ich mich wahrscheinlich auf neue Dinge mit offenen Händen einlasse und auch bestehende Dinge oder bestehendes Wissen manchmal quasi abschneide und sage, hey, okay, die Zeit ist vorbei und damit wiederum Platz schaffe für Neues.
Mhm. Würdest du sagen, dass diese Gewohnheit ein Schlüssel zu deinem Erfolg ist?
definitiv, hundertprozentig. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, diese Gewohnheit ist nicht zwangsläufig für jeden da draußen oder für jede der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Man muss wahrscheinlich der Typ dafür sein, dass das für einen funktioniert.
Mhm. Wenn du nochmal bei Null starten müsstest, was würdest du anders machen oder würdest du überhaupt was anders machen?
Ich würde wahrscheinlich ein ganz anderes Themenbereich oder einen ganz anderen Themenfeld wählen, einfach deshalb, weil es so viele tolle Sachen da draußen gibt, die man sich anschauen kann. Aber vom Grundprinzip, dass ich mich auf verschiedene Standbeine stelle, würde ich nach wie vor genauso machen und verschiedenste Dinge ausprobieren.
Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit hätte ich gerne früher angefangen? Einfach, weil ich dann jetzt schon weiter wäre auf dem Weg, wo ich eigentlich hin will? Oder sagst du, nee, das passt eigentlich alles so?
In Wahrheit nicht, weil dann hätte ich, wenn ich quasi mit dem einen Ding, was das auch immer wäre, früher angefangen hätte, mhm, dann hätte ich irgendetwas anderes jetzt nicht gemacht, mhm, und wäre damit wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Also nein, ich bereue quasi nichts, auch wenn nicht immer alles top war. Aber man lernt quasi dazu über die Erfahrungen im Leben und de facto ist ja der Weg das Ziel und der Weg war und ist spannend.
Mhm, sehr cool. So, ganz kurz und knappe Antworten. Ich stelle dir die Fragen und du haust raus. Kaffee oder Tee?
Tee.
Struktur oder Chaos?
Struktur.
Sicherheit oder Risiko?
Sicherheit.
Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Bauchgefühl.
Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?
Frühaufsteher.
Dein schlimmster Business-Rat, den du je gehört hast?
Fokussiere dich auf eine Sache, Klammer oder Sternchen, weil es gibt Leute, die entweder wirklich unglaublich zielgerichtet sind und es gibt Leute, die sehr viel verschiedene Sachen machen. Und ich bin definitiv auf der sehr viel verschiedene Sachen machen Seite.
Mhm. Ein Satz, der dein Leben geprägt hat?
Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.
Ein Mythos über Selbstständigkeit, den du nicht mehr hören kannst?
Als Selbstständiger hat man ja keinen blöden Chef. Nein, stimmt, man hat ganz viele Chefs.
Und wenn dein Business eine Schlagzeile hätte, wie würde sie lauten?
Besser werden.
Mhm, cool. Warum sollte jede ambitionierte Porträtfotografin oder jeder ambitionierte Porträtfotograf bei deinem Webinar dabei sein?
Um besser zu werden.
Sehr gut, genau so. Was würdest du sagen, verpasst man oder welche Chance würde man verpassen, wenn man zum Beispiel nicht kommt? Wenn man sagt, ah, ich weiß sowieso alles über Photoshop. Ich stelle dir mal bei mir fest, ich habe keine Ahnung von Photoshop. Also ich komme da gut durch und ich bin schnell und ich bin zufrieden mit den Ergebnissen. Das passt alles, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe einfach keine Ahnung von diesem riesigen, umfangreichen Programm.
Vom Grundprinzip ist so, Photoshop bietet so unglaublich viele Möglichkeiten und so unglaublich viele Wege zum Beispiel oder zum Ergebnis zu kommen. Und es ist, ich sage, das Spannende ist, wenn man verschiedene Wege kennt und dann für das jeweilige Problem den flexibelsten, slash optimalen, slash schnellsten Weg quasi herausfinden kann oder herauspicken kann. Und das ist etwas, was ich denke, dass man im Webinar definitiv mitbekommen kann, wenn man eben quasi die Chance nutzt, dass man dieses Live-Thema, also dass man mir Fragen stellen kann, sowohl vorab und auch im Webinar, dass man das entsprechend umsetzt. Weil dann kann man sagen, hey, das ist ein cooler Weg, aber was hältst du von dem? Und dann kann ich quasi erklären, was der Vorteil oder Nachteil von dem, also dem anderen Weg oder dem ersten Weg ist.
Mhm. Was würdest du jemandem sagen, der gerade zögert?
Im Sinne von der Yes-Theory, so Seek Discomfort, und einfach reingehen und schauen, was passiert und dabei sein.
Mhm, cool. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine sehr angenehme, offene Art. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, wir werden mit diesen Webinaren und auch dem Offline-Event in Hamburg einen fantastischen Event oder fantastische Events haben, wo die Leute wirklich was mitnehmen können.
Ich freue mich drauf. Ich sage auch danke, dass ich jetzt dabei sein durfte und in Zukunft oder wenn man sich das anhört, dann nachher in der Vergangenheit für alle, die nicht dabei waren, vielleicht gibt es dann auch wiederum die Chance, dass ich dabei sein konnte und ein kleiner Teil bin oder ein kleiner Wegbegleiter für die, die dann bei mir im Webinar oder bei der Veranstaltung live dabei sind.
Fantastisch. Dann mach's erstmal gut.
Danke, du auch. Ciao, ciao.
Schön, dass du bei diesem tollen Gespräch dabei warst.
Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir und auch, dass es dich ein bisschen weiter auf deinem Weg vorangebracht hat. Wenn du Fragen rund um die Personen im Podcast, unsere Weiterbildungsangebote oder den BPP hast, melde dich gerne bei uns.